Warum macht der nichts? Der steht nur daneben. Der guckt nur zu. Und der muss doch sehen, dass wir Hilfe brauchen. Also dringend gebrauchen könnten. Und er steht einfach nur da und guckt. Baueinsatz in der Gemeinde in Freiberg. Wir müssen eine Brandschutztür einbauen. Wir haben das Gemeindehaus komplett neu saniert, haben auch Wohnungen in dieses Haus eingebaut. Und wenn man Wohnungen und öffentliche Räume hat, muss das mit Brandschutztüren gesichert sein. Die Dinge sind ganz schön schwer. Wir haben zum Glück fähige Leute, die eingebaut haben. Und jetzt ist das Fußvolk dran, also ich zum Beispiel. Und wir müssen diesen Spalt zwischen Tür und Wand mit Beton auffüllen. Keine schwere Arbeit, aber sehr nervig, sehr friemelig und sehr langdauernd. Zumindest, wenn man so drauf ist wie ich. Und wir stehen da zu dritt da und schaufeln diesen Beton da rein. Und Markus steht nur daneben und guckt zu. Markus, Ingenieur, Doktor der Werkstoffwissenschaften. Und er muss doch sehen, meine Güte, pack doch mit an, dann geht's schneller. Aber Markus steht nur da und guckt. Wenn man ihn aber ein bisschen kennt, merkt man, der guckt nicht nur, der grübelt. Es rattert und rattert und rattert. Und nach weiteren 5 Minuten dastehen, geht er einfach. Ja, tschüss. Ne? Weg ist er. Weitere 10 Minuten später kommt er wieder mit einer Kiste voller Umlenkrollen, Schnüren und sonstigen Apparaten, scheucht uns weg und baut da irgendwas an diese Tür ran. Ich würde es euch jetzt gerne beschreiben, aber ich habe es nicht verstanden. Am Ende auf jeden Fall muss Markus an einer Schnur ziehen und der Beton plopp, plopp, plopp fällt von alleine da rein. Nach 15 Minuten später ist das Ding aufgefüllt, das Ding auf der anderen Seite aufgebaut und er zieht wieder ein paar Mal, baut seine Apparatur ab und verschwindet wieder. Und wir stehen so ein bisschen dämlich mit unseren Kellen daneben und denken uns, ja, danke für deine Unterstützung. Es ist gut, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt. Bei so nervigen Arbeiten wie Beton in irgendwelche Dinger reinschaufeln, aber auch bei schönen Sachen ist es manchmal wirklich nett, wenn man jemanden hat, der einem zur Seite steht. Und erst recht, wenn es um Dinge geht, die man selber nicht schafft, zu denen man selber nicht in der Lage ist. Das war letzte Woche der Fall. Da hat Jesus uns erzählt, dass Hass auf uns zukommt. Anfeindung, Verfolgung. Hat gesagt, und ich schicke euch jemanden, eine Unterstützung, der euch helfen wird, das Ganze nicht nur auszuhalten, sondern positiv zu nutzen. Das Thema letzte Woche war, da kommt was auf uns zu. Heute ist es unsere Unterstützung und ich hätte das eigentlich für diese Woche und letzte Woche dasselbe Thema nehmen können. Denn als ich geguckt habe, was für ein Text heute dran ist, habe ich mir das durchgelesen und habe mir gedacht, welcher Volldepp hat denn diesen Text nach dem von letzter Woche ausgesucht? Das ist eine reine Doppelung, da gibt es nichts Neues zu sagen. Habe ich noch 2-3 Mal gelesen, habe gemerkt, dieser Volldepp war wohl ich und war aber doch nicht so blöd, weil Jesus hier nochmal viel mehr ins Detail geht, nochmal viel genauer erklärt, wofür dieser Heilige Geist, den er uns als Beistand, als Unterstützung schenkt, denn wirklich da ist. Ich lese euch den Bibeltext mal vor, der schließt fast direkt an dem an, was letzte Woche gekommen ist. Es geht um Johannes 16, die Verse 4 bis 15. Ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn dies alles eintrifft. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. In meinem ersten Punkt möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was letzte Woche passiert ist, weil die Texte ja direkt zusammenhängen, und noch so einen kleinen neuen Fakt dazu nehmen, den ich sehr spannend fand. Wir sind immer noch in den Abschiedsreden Jesu. Es ist ganz am Schluss seines öffentlichen Wirkens, kurz vor seiner Kreuzigung, und er weiß, dass für die Jünger sich jetzt bald alles verändern wird. Er wird sterben, er wird auferstehen und dann wird er zum Vater gehen. Und diese Himmelfahrt ist für die Jünger der absolute Wendepunkt. Denn bisher war Jesus da. Sie konnten ihm fragen, sie konnten ihm nachlaufen, sie konnten ihm zuhören. Und dann sind sie einmal gefühlt auf sich alleingestellt. Und Jesus nimmt sich hier vor, mit seinen Reden die Jünger auf diese Zeit vorzubereiten. Und er bereitet sie vor und sagt, die Welt wird euch hassen. Sie wird euch ablehnen. Sie wird euch verfolgen. Und sie wird das tun, weil ihr zu mir gehört. Die Beziehung zu Jesus ist der Grund dafür, dass die Welt die Jünger ablehnen wird. Weil wir zum Reich Gottes gehören und nicht mehr zum Reich dieser Welt, werden wir abgelehnt werden. Und Jesus hat davon geredet, dass er die Unterstützung uns zukommen lassen wird. Und der Heilige Geist hilft eben nicht nur, dass wir das aushalten können, dass wir gehasst werden, sondern dass wir das nutzen können, dass wir aktiv werden können und diesen Hass der Welt zur Ehre Gottes umwandeln und zum Christuszeugnis. In dem Hass der Welt werden wir Zeugen für Jesus sein. Und wie gesagt, am Anfang habe ich mir gedacht, es war nicht so klug, die Texte nacheinander zu nehmen. Bei genauem Hingucken ist es aber total wichtig, weil wir hier den Heiligen Geist nochmal ganz neu kennenlernen und noch mehr verstehen, was dieses Wirken des Heiligen Geistes für uns bedeutet. Und was ich immer wieder mir denke, wenn ich über die Jünger was lese, ich beneide die Jünger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich denke mir, oh, ich wäre Jesus manchmal auch gern hinterhergelaufen. Ich hätte ihn auch gerne live gehört. Und wenn ich was nicht verstehe, dann hätte ich einfach hingehen können und ihn fragen können. Die hatten es in manchen Sachen, so was das Zweifeln und sowas angeht, vielleicht doch einfacher als wir. Aber hier merken wir, dass wir eigentlich auf einer Stufe mit den Jüngern stehen. Weil Jesus sagt hier in Vers 4, ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn dies alles eintrifft. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jesus hat den Jüngern auch nicht alles auf einmal erklärt. Die Jünger standen ganz oft fragend vor ihm und haben nicht kapiert, was da vor sich geht. Liebe Technik, wenn ihr das könnt, noch den Bildschirm umzuschalten, dass ich die Folie vorne ganz sehen kann, geht nicht mehr. Okay, dann machen wir es so. Die Jünger hätten oftmals, glaube ich, gerne mehr Infos gehabt. Aber Jesus sagt, nö, ist jetzt nicht nötig. Jetzt kriegt ihr das, was ihr jetzt braucht. Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Ich denke mir manchmal, boah, Jesus, du hättest dich in manchen Punkten in deinem Wort ein bisschen klarer ausdrücken können. Du hättest mir mal die Fragen, die ich so habe, mal genauer erklären können in der Bibel. Und ich würde vielleicht gern auch mal alles auf einmal verstehen. Aber wir sind da auf demselben Stand wie die Jünger. Jesus gibt uns die Infos, die wir brauchen, die er für wichtig hält, dann, wenn wir sie brauchen. Und das ist echt gut und wirklich hilfreich für uns. Wir machen denselben Lernweg durch wie die Jünger. Wir bekommen unsere Infos scheibchenweise. Nicht alles auf einmal, alles zu der Zeit, wie wir sie brauchen. Und damit sind wir jetzt beim eigentlichen Text, nämlich bei der Rolle des Heiligen Geistes. Und ich glaube, man kann den Heiligen Geist in diesem Text zusammenfassen als, er ist ein Augenöffner. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen. Das lesen wir in Vers 8. Und er ist erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gericht und für Gottes Gerechtigkeit und für sein Gericht. Diese drei Dinge scheinen die Kernaufgaben des Heiligen Geistes zu sein. Die Augen öffnen für Sünde, für Gerechtigkeit und für Gericht. Das gucken wir uns jetzt gleich Schrittchen für Schrittchen an. Dieses Wort, was hier für Augen öffnen verwendet wird, kommt eigentlich aus dem Gerichtskontext. Jesus führt uns hier sozusagen so ein bisschen in einen Gerichtssaal hinein. Und man kann das übersetzen mit überführen, ans Licht bringen, zurechtweisen, strafen für. Der Heilige Geist nimmt hier also die Rolle des Staatsanwaltes und des Richters ein und überführt Menschen, zeigt ihnen das Denken auf, führt sie auch dann ihrer gerechten Strafe zu. Und ganz wichtig ist, das ist die Rolle des Heiligen Geistes und nicht unsere Rolle. Wir sollten sehr vorsichtig sein mit Überführen, ans Licht bringen und so weiter. Nicht unser Job. Lasst uns den Heiligen Geist seine Arbeit tun und staunen, was er uns da zeigen kann. So, jetzt gucken wir uns diese drei Sachen mal gemeinsam an. Das erste ist, er wird uns die Augen öffnen für die Sünde. Das finden wir in Vers 9. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das passt total zum Text der letzten Woche. Die Kernschuld der Menschen ist es, nicht an Jesus zu glauben. Und das ist gesamtbiblisch auch so. Hebräer 2, Vers 2 und 3, ich muss mich leider immer umdrehen zum Vorlesen. Denn schon das Gesetz, das die Engel Mose überbrachten, war für alle verbindlich. Und jeder, der ungehorsam war und diese Gebote Gottes übertrat, erhielt seine gerechte Strafe. Wie viel weniger werden wir der Strafe entkommen, wenn wir Gottes unvergleichliches Rettungsangebot ausschlagen? Die Strafe, die Menschen bekommen, Strafe, wir sind in diesem Gerichtssaal, denkt dran, die liegt daran, dass wir das Rettungsangebot Gottes ausgeschlagen haben. Und dieses Angebot besteht darin, dass Jesus für deine Schuld zu 100% bezahlt hat. Wenn du Jesus nicht kennst, ist das die Sünde, die dir angerechnet wird. Das ist eigentlich die biblische Definition für Sünde. Jesus nicht zu kennen. Und ich glaube, das wissen viele Menschen, das wissen auch viele Christen nicht. Wenn du die fragst, was ist Sünde, dann kommt Lügen, Stehlen, Ehebruch, solche Geschichten. Aber Sünde ist nicht die einzelne Tat. Sünde ist eine Beziehungssache, nämlich eine gestörte Beziehung. Und Jesus sagt hier, die Ursünde, die Wurzel von allem Üblen in der Welt, eigentlich ist es, Jesus nicht zu kennen. Und wenn wir das mal logisch weiterdenken, dann wird es auch klar. Wenn du Jesus kennst, kann jede Sünde deines Lebens ausgelöscht werden. Jede. Weil Jesus den Schuldbrief, der gegen dich war, ans Kreuz geheftet hat. Weil er mit seinem Blut bezahlt hat. Jede Schuld ist vergebbar, weil Jesus dir vergeben hat. Andersherum, wenn du Jesus nicht kennst, ist keine Schuld in deinem Leben tilgbar. Dann bleibt dir alles. Daran steht und fällt deine Gottesbeziehung. Kennst du diesen Jesus? Und 1. Johannes 1, Vers 7 bestätigt genau das. Das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Und vielleicht sitzt du jetzt hier oder vorm Bildschirm. Du kennst diesen Jesus, du folgst ihm nach und denkst dir, ja super, betrifft mich ja nicht. Die Sünde habe ich ja nicht. Ich kenne ihn ja. Das heißt, ist ja erstmal alles safe. Stimmt auch. Ich möchte es dir trotzdem so ein bisschen ungemütlicher machen. Und vielleicht öffnet der Heilige Geist auch dir heute nochmal die Augen, dass es auch für dich mal dran sein könnte, zu überlegen, ob diese Sünde für dich eine Gefahr werden könnte. Was heißt es denn, an Jesus zu glauben, wenn wir in die Bibel gucken? Es heißt ja nicht, die Dinge für richtig oder wahr zu halten, sondern dieser Glaube ist dieser Beziehungsaspekt. Jesus den Herrn deines Lebens sein zu lassen. Und das geht nicht nur ein bisschen. Jesus will dich mit Haut und Haar. Jesus will dich komplett, ganz und gar. Und vielleicht sagst du, ja, ich folge diesem Jesus nach. Außer wenn es um mein Geld geht. Oder außer wenn es um meine Ehe geht. Oder außer wenn es um meine Jähzornattacken geht. Außer wenn es um meinen Geiz geht. Außer wenn es und so weiter. Und du drängst diesen Jesus, der doch eigentlich auf dem Thron deines Lebens sitzen sollte, so ein Stückchen für Stückchen für Stückchen auf die Seite und willst dich selber wieder auf den Thron setzen. Dann kann es sein, dass der Heilige Geist dir die Augen öffnen will und sagen will, ey, die Sünde ist es überhaupt, dass du Jesus nicht den Platz gibst, den er in deinem Leben haben will. Und zwar in allen Bereichen. Und die beste Reaktion darauf ist es, umzukehren. Die Bibel nennt das Buße tun. Und zu sagen, okay, Jesus, ja, das stimmt. Heiliger Geist, danke, dass du es offenbart hast. Ich will das ändern. Ich suche mir Hilfe. Ich probiere das jetzt. Ich packe das an, mit deiner Hilfe dich ganz Herr sein zu lassen. Und ich lade dich ein, heute, an diesem Sonntag, jetzt in den Ferien, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist, lass dich vom Heiligen Geist mal wieder durchchecken. Lass dich mal wieder durchleuchten. Und zu prüfen, ist Jesus noch wirklich fest installiert auf dem Thron deines Lebens? Oder hast du ihn im einen oder anderen Bereich so ein bisschen an den Rand gedrängt? Wenn dem so sein sollte, dann kehr um. Damit sind wir schon beim zweiten. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für Gottes Gerechtigkeit. Das finden wir in Vers 10. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das ist ein richtig schwerer Vers. Was meint Jesus damit? Was ist diese Gottesgerechtigkeit? Was hat das mit Jesus zu tun? Und warum offenbart der Heilige Geist das? Gerechtigkeit im biblischen Sinne kann drei Dinge bedeuten. Entweder ein gerechter Mensch, also jemand, der gerecht handelt, ein Richter. Ja, das ist so das, was wir auch, glaube ich, landläufig darunter verstehen. Das zweite ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Dass wir nicht mehr als Sünder vor ihm stehen, sondern ein Gerechter steht eben schuldlos vor ihm, wird angenommen. Und das dritte, man kann gerecht handeln, wenn man Dinge tut, die Jesus gut findet. Wenn ich in der Bibel ganz oft, wenn ich Almosen gebe, dann handle ich gerecht. Was meint Jesus jetzt dann hier mit dieser Gerechtigkeit Gottes? Sie meint das Zweite. Der Geist Gottes bezeugt und offenbart, dass Jesus gerecht vor dem Vater steht. Gottes Gerechtigkeit gilt für Jesus. Hebt euch jetzt nicht so an, ne? Ist aber voll wichtig. Für die Jünger damals ganz enorm. Überlegt euch die Situation, wo sie waren. Kurze Zeit nach dieser Rede wird Jesus verurteilt und ans Kreuz gehängt. Und damit war für die ganze Welt sichtbar, was für ein Kerl dieser Jesus war und ist. Für die Römer war klar, wer am Kreuz hängt, ist eigentlich kein Mensch gewesen. Denn die Kreuzigung war eine so brutale, unmenschliche Strafe, dass zivilisierte Menschen wie die Römer damit nicht umgebracht werden durften. Das war den Barbaren vorbehalten, den Sklaven, dem Abschaum, den Untermenschen. Und indem Jesus da hängt, sieht jeder, der vorbeigeht, das war eigentlich kein Mensch. Und für die Juden war klar, 5. Mose 21, wer am Kreuz hängt, ist verflucht von Gott. Da hängt kein Gerechter, da hängt kein toller Lehrer, da hängt ein von Gott Verfluchter. Was wird das mit den Jüngern gemacht haben, die ihr Leben auf diesen Mann gesetzt haben? Und jetzt hängt er da und ist von Gott verflucht. Und ihr wisst ja, die Kinder von Schweinen sind Ferkel. Die Nachfolger von Verfluchten sind. Und der Heilige Geist öffnet den Jüngern die Augen und sagt, das stimmt nicht. Die Gerechtigkeit Gottes erweist sich darin, dass der Vater sich zu mir bekennt. Jesus steht als Gerechter vor Gott. Und damit stimmt es nicht, dass er ein Untermensch war, es stimmt nicht, dass er als Verfluchter am Kreuz hängt, sondern er ist gerecht vor Gott. Und das heißt für die Jünger, sie folgen einem Gerechten nach und sind es selber damit. Sie stehen damit auf der richtigen Seite. Der Heilige Geist sagt den Jüngern die Wahrheit, wie es wirklich ist, wie Gott sich zu Jesus stellt. Und welche Zerrbilder gibt es heute über deinen Jesus? Ja, also wenn du diesem Jesus nachfolgst, dann hast du mindestens deinen Verstand am Eingang abgegeben. Also es ist doch nur was für Minderbemittelte. So jemandem folgt man nicht nach als halbwegs vernünftiger Mensch. der Glaube ist nichts für kluge Leute. Das ist für die, die es halt sonst nicht schaffen. Oder, naja, für alte Leute vielleicht. Alte Leute gehen in die Kirche, wenn sie sonst nichts mehr haben, woran sie sich klammern dürfen, aber ansonsten nicht. Und ach, dieser Jesus, das ist höchstens eine Witzfigur. Und wieder, die Kinder von Schweinen sind Ferkel. Die Nachfolger von einer Witzfigur sind. Was macht das mit dir? Dass Jesus in unserer Gesellschaft vielleicht als Wundertäter, als guter Mensch, als sonst was angesehen wird. Der Heilige Geist öffnet dir die Augen dafür, dass Gottes Gerechtigkeit für Jesus gilt. Dass er der Retter und Richter dieser Welt ist, der allmächtige Gott, der Heilige Gottes, der dein Leben in der Hand hat und der an sein Ziel mit dir kommt. Das weißt du nicht aus dir heraus, weil du so toll bist und das geschnallt hast mit deinem tollen Köpfchen, sondern du kapierst das nur, weil der Heilige Geist es dir offenbart hat. Und ich mache dir auch da Mut, dir ab und zu mal wieder den Kopf zurechtrücken zu lassen vom Heiligen Geist. Und nicht diesen Sichtweisen der Welt zu glauben, sondern dem, was er dir zeigt. Hol dir diese Korrektur und lass dir Jesu Gerechtigkeit zeigen. Und damit sind wir beim dritten. Und das ist Gottes Gericht. Das zeigt uns der Heilige Geist. In Vers 11 heißt es, und Gottes Gericht zeigt sich darin, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Und auch hier wieder rückt der Heilige Geist ein Bild zurecht, was die Welt manchmal in uns einpflanzen möchte. Das ist ja auch das Thema von ganz vielen Büchern, von Romanen, von Filmen, von allen Sachen. Dieser epische Kampf Gut gegen Böse. Und am Schluss die große Endschlacht und dann gucken wir, ob das Gute besiegt oder das Böse gewinnt. Ja, das sind so die Gegensatzpaare. Gott und der Teufel, Licht und Finsternis, Engel und Dämonen. Merkt ihr den Fehler? Im ersten Paar war der Fehler. Gott und Teufel ist kein Gegensatzpaar. Das sind keine zwei gleich starken, gleichberechtigten Protagonisten. Nicht der Gott und der Teufel ist dann Gott in Böse. Es gibt nur einen Gott. Und niemand ist ihm gleich. Es gibt nur einen, der nicht geschaffen ist, sondern von Anbeginn der Zeit existiert. Es gibt nur einen, der allmächtig ist. Und der Teufel ist all das nicht. Das ist kein gleichberechtigter Gegenspieler. Der Teufel ist ein Geschöpf Gottes, der sich von ihm abgewandt hat und alles probiert zu pervertieren, was Gott geschaffen hat. Genauso wenig, und das sagt Jesus hier ganz deutlich, ist es ein Kampf zwischen gleich starken Armeen, wo wir zittern müssen, wer am Ende gewinnt. Das war eigentlich von Anfang an klar. Und am Kreuz, auf Golgatha, ist die Schlacht endgültig entschieden. Der Teufel und sein Gefolge, das zuckt vielleicht noch ein bisschen, aber mehr nicht mehr. Denn Gott hat gesiegt. Und das offenbart uns der Heilige Geist. Und es eröffnet uns dafür auch die Augen, wenn wir mal wieder zweifeln, ob wir auf der Siegerseite stehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe manchmal so Momente, wo ich mir denke, und was, wenn das alles nicht stimmt, was ich glaube? Was, wenn es doch keinen Gott gibt? Oder noch schlimmer, wenn der Islam recht hat? Oder keine Ahnung. Das ist auch bei mir manchmal da. Und dann brauche ich den Heiligen Geist, der mir sagt, nee, Kiss, das ist Blödsinn. Denn Gott hat gesiegt. Er ist der Herrscher. Er ist im Regimente. Und alle anderen Götzen, alle anderen Zerrbilder sind ihm nicht gleich. Wir stehen auf der Siegerseite. Und das ist der Heilige Geist, der uns dafür die Augen öffnet. Und es geht dann noch einen Schritt weiter. Das weist dann noch auf das Gericht hin, das allen Menschen bevorstehen wird. Auch dir. Das finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 3, in 2. Korinther 5. Alle Menschen werden offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Und dieser Jesus wird dich richten. Er wird sein Urteil über dich sprechen. Und er wird nicht urteilen nach deinen Taten, nach dem, was du getan oder gelassen hast, sondern er wird urteilen nach der Beziehung zu ihm. Und du kannst jetzt ganz wesentlich Einfluss nehmen, auf welcher Seite du am Ende stehen wirst. Wenn du dich zu Jesus stellst, wenn du dich von ihm herausrufen lässt, und dich in Gottes Welt stellen lässt, dann wird dieser Richter gleichzeitig dein Retter sein. Wenn du aber ein Teil dieser Welt bleibst, unser Text sagt deutlich, der Teufel herrscht über diese Welt, auch Johannes 14 sagt das, dann werden wir mit ihm verurteilt werden. Auch wieder so ein Zerrbild, komme ich jetzt gerade erst drauf. Wer herrscht in der Hölle? Niemand, bestimmt nicht der Teufel. Der Teufel wird als Strafe in die Hölle geworfen, sagt die Bibel. Der herrscht da nicht mit seinen Dämonen und röstet Leute am Spieß. Vollkommenes Zerrbild, vollkommener Blödsinn. Die Hölle ist der Ort der Gottesferne, da wo Gott nicht ist. Und da müssen all die hin, die sich nicht auf Jesus verlassen haben. Und wenn ich das beeinflussen kann, hier und jetzt, dann ist es gut, wenn der Heilige Geist mir dafür die Augen öffnet und ich mich auf die richtige Seite stellen kann. Diese Perspektive bietet hier der Heilige Geist. Und vielleicht habt ihr das gemerkt, ich habe jetzt viel über den Heiligen Geist geredet, aber ich bin immer wieder auf das Kreuz zurückgekommen. Ich bin immer wieder auf Jesus zurückgekommen, weil das ist das, wie der Heilige Geist redet und handelt. Der stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Der stellt sich nicht selbst dahin und sagt, ich bin der Tolle, sondern die Rolle des Heiligen Geistes ist es, immer wieder auf Christus hinzuweisen. Nicht, weil ich Jesus so toll finde, taucht er hier dauernd auf, sondern weil der Heilige Geist immer wieder auf ihn hinweist. Das Kreuz steht im Mittelpunkt. In all dem, was wir verkündigen, was wir tun, weil der Heilige Geist uns genau dahin drängt. Also, der Heilige Geist öffnet uns die Augen für die Sünde, für Gottes Gerechtigkeit und für Gottes Gericht. Es kämen jetzt noch 4 weitere Verse in diesem Text. Verse, die die Rolle des Heiligen Geistes in der Gemeinde beleuchten, der uns Dinge erklärt, der uns die Zukunft eröffnet, der uns auf Jesus hinweist. Und ich hätte jetzt noch, wenn ich ganz schnell rede, 2 Minuten dafür. Und ich habe mir gedacht, nee, das lasse ich jetzt weg. Und ich möchte, dass diese 3 Punkte, die jetzt da vorne stehen, in euch nachwirken. Wer ist Jesus für dich? Das ist die entscheidende Frage, wenn es um Sünde geht. Das, was du tust, ist erstmal vollkommen nebensächlich. Weil das, was du tust, was du denkst, das kann vergeben werden, wenn Jesus dein Leben regiert. Aber wenn er es nicht regiert, dann bist du verloren. Dann bleibst du in deiner Sünde. Darum solltest du das prüfen, ob Jesus dein Herr ist, ob du ihn irgendwo rausdrängst, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, wo Jesus anklopft. Der Heilige Geist überführt dich da. Wer hat das Recht, dir zu sagen, wer Jesus ist? Und damit auch das Recht zu sagen, wer du bist? Geliebtes Kind des allmächtigen Gottes oder Nachfolger von einem verrückten Spinner? Der Heilige Geist bezeugt uns, dass Jesus gerecht vor Gott steht. Und ich möchte Mut machen. Der Gedanke auf ein Gerichtsprozess ist immer nicht schön. Aber mein Richter ist mein Retter. Und er wird mich rausrufen, er wird mich gerecht sprechen und er wird mich zu mich holen. Das alles bewirkt der Heilige Geist. Ihr merkt, ganz schön wichtig. Und ich möchte dir Mut machen, dich heute neu zu öffnen für sein Wirken, für sein Reden in deinem Leben. Amen.